Ich liebe kalte Würstchen aus dem Glas. Und ich tauche die Würstchen immer in das Wurstwasser ein, bevor ich einen Bissen nehme. Mein Freund, Moslem, guckt mich immer verstört an, wenn ich nach einer Partynacht mit meinem Schweinewürstchenglas neben ihm im Bett sitze und snacke.
Oh. 1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Hier sind euer kleiner Ingwer-Sniffer Basti Bielendorfer und seine geliebte Baklava Özcan Kosa. Ich grüße dich, Özcan.
Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wie geht's dir, Basti? Alter, du redest voll nasal heute, Mann.
Ja, ich rede nasal. Das liegt daran, dass ich leider hart erkältet bin. Es hat mich erwischt. Auch Titanen stolpern mal. Es passiert. Aber ich richte mich wieder auf. Ich muss ja im Moment spielen, ich arbeite und trinke abends auf der Bühne, ungelogen, eine ganze Kanne Tee. Gestern habe ich mir in Neukirchen-Flüen habe ich mir gestern eine komplette Kanne Ingwertee reingetan.
Scheiße.
Was gar nicht schlimm ist, das Problem an Ingwertee ist, dass man davon relativ dringend Pipi muss. Und gestern war wegen der Halle, die hatten sich gewünscht, dass ich ohne Pause spiele. Und ich musste ungelogen ab Minute 40 so unfassbar dringend pinkeln gehen. Und nein, bin ich nicht. Ich habe einfach weitergespielt und bin hin und her gelaufen und habe gedacht, ich piss mich gleich ein. Die ganze Show über. Es war richtig krass.
Scheiße.
Ich habe fast in die Hose gemacht.
Ja, aber hättest du auch kurz eine Pinkelpause gemacht. Ich hätte auch das Mikro angelassen.
das hatten wir letztens bei dir. Dürfen wir das erzählen? Ja, das dürfen wir erzählen.
Was denn? Ja, ja, natürlich.
Aber bei Top News haben wir letztens aufgezeichnet und dann bist du auf Toilette gegangen mit Publikum. Und normalerweise, wenn halt jemand beim Fernsehen auf Toilette geht, diese Mikros, die an uns dran gesteckt sind, die sind halt unter der Kleidung verkabelt und sind auch festgeschraubt und so. Dementsprechend, die kann man nicht immer einmal schnell an- und ausziehen. Man lässt die halt dann an, wenn man auf Toilette geht und erwartet, dass die Techniker halt aufpassen und es dann auf stumm schalten. In deinem Fall hat man einfach mal ganz schön, ganz erfolgreich 30 Sekunden Mittelstrahl im Studio, in Lautsprecher, also in Stadionlautstärke mitbekommen. Man hörte wirklich nur so, Tür geht auf. Und ich denke so, Alter, die haben ernsthaft sein Mikro beim Pissen angelassen. Aber du hast es total
angenehm rübergebracht.
Wenigstens hast du nicht geballert. Also ich meine, es wäre ja noch unangenehmer, wenn du kacken gewesen wärst.
Aber hast du es gehört am Anfang? Also so Reißverschluss und dann dieses Geräusch? Reißverschluss und dann das? Als er so auf den Klobrille gefallen ist?
Ja, das habe ich gehört. Ich meine, ist ja immer, er entfaltet sich ja dann erstmal, ne? Wie der Y-Zeppelin früher. Das ist ja einfach so, wenn du die Hose aufmachst, dann fällt er erstmal. Und dann musst du ihn in einzelnen Stufen ausfalten und das muss ja sich erstmal langsam mit Blut füllen, damit du nicht ohnmächtig wirst. Ne?
Das dauert. Also man muss wirklich aufpassen. Aber du hörst dich echt krank an, Basti. Also verstopfte Nase, was hast du? Hast du auch Halsschmerzen und so?
Ja, bei mir ist es immer, ich habe immer die exakt gleiche Abfolge. Ist wahrscheinlich bei euch zu Hause auch so, wenn ich krank werde. Ich wache mit Halsschmerzen auf. Dann habe ich 3 Tage Halsschmerzen und Schluckbeschwerden, wie es meine Oma immer genannt hat, Schluckbeschwerden. Und dann nach 3 Tagen wandert es in die Nase und dann ist die Nase zu. Da sind wir jetzt gerade. Aber alles cool, solange ich kein Fieber habe. Ist halt nur so dieses allgemeine Gefühl, dass man am Arsch ist, weißt du?
Ja, aber kennst du das Sprichwort? Redest du heute nasal? Gab's gestern anal?
Weißt du, was das wirklich Schöne ist? An so einer Scheiße, die du dir einfach mal spontan aus dem Arsch ziehst, dass ich genau weiß, dass du dich schon vor einer halben Minute, als du daran gedacht hast, hast du dich schon darüber gefreut, dass dir dieser Gag eingefallen ist.
Ja, Mann, ich hab's so die ganze Zeit, ich hab's mir sogar aufgeschrieben, ich so, das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Und dann hast du noch das Intro gemacht, du so, ich hab Schluckbeschwerden und dann das und dann hast du noch sogar gesagt so, und dann bin ich am Arsch, ich so, das ist jetzt genau der perfekte Moment, um diesen Gag zu platzieren.
Ja, das freut mich sehr, das war ein schöner Moment, ein Höhepunkt deines Tages, es ist schön, dass ich dir den schenken konnte. Bei mir ist es einfach so, bei so Sachen wie der XXL-Nacht, ich habe das auch in aller Tradition schon erzählt, ich weiß einfach, ich wusste vor der XXL-Nacht schon die ganze Zeit, ich habe eine Erkältung am Kommen. Also ich wusste einfach, und ich habe mir so viel Aufbaupräparate reingeflext, Vitamin D, Angozin, Vitamin C, bla bla, keine Ahnung, Ingwer-Shots und so, die ganze Zeit. Und ich wusste auch, das reicht noch, um diese beiden krassen Abende für 1 Live zu überleben. Aber mir war auch klar, dass ab dem Moment, wo ich von der Bühne runter bin, mein Immunsystem sagen wird, fick dich, Bielendorfer, du gehst jetzt mal schön ins Bett und leidest ein bisschen. Und genau so war es auch. 2 Tage nach der XXL-Nacht bin ich krank geworden.
Bist du richtig krank geworden?
Ja, nicht so richtig. So diese klassische Erkältungsnummer.
Ja, aber das ist ja oft so, weißt du, dass der Körper, ich weiß nicht, das ist schon so ein Wunderwerk, dass du weißt, also auch, es hängt ja wirklich zusammen so, die Psyche und so, also psychische und das physiologische im Körper, was da passiert. Und dass die Psyche dich dann wirklich aufrecht hält, dass du die ganze Zeit sagst, ich muss an diesem Tag, zum Beispiel auch viele Leute werden ja nach ihrer Hochzeit krank. Das ist bei voll vielen so, weil diese Anspannung, ja, das ist halt diese Anspannung die ganze Zeit, dass du sagst, oh, wir müssen das vorbereiten, das machen, alles muss sitzen. Und dann tust du halt alle Energien, Organisation, Planung, Durchführung. Du bist ja eigentlich, Ehepaare sind meistens sehr im Stress vor der Hochzeit. Und dann nach der Hochzeit ist dann so, bam, und dann wird man krank. Also habe ich schon von voll vielen Paaren gehört.
Also Reinhard hat mir letztens erzählt, dass es sogar es gibt wirklich eine medizinische Studie dazu, dass Menschen aus so Belastungssituationen, sei es jetzt wahrscheinlich bei Hochzeit, habe ich überhaupt gar nicht so dran gedacht, weil bei mir war das relativ entspannt, aber jetzt so XXL-Nacht oder du hast ein krasses Projekt für die Uni oder so, dass Leute genau danach krank werden. Und da gibt es wirklich Studien zu, die das belegen, dass das Immunsystem die hochfährt, und dann irgendwann, wenn du dieses Ereignis hinter dir hast, dann wirklich so abfällt und dann ist es halt vorbei. Und das braucht der Körper wohl auch, der braucht dann auch diese Ruhe. Das Problem ist halt, wenn du ihm die dann nicht gönnst. So, ich kenne zwei Menschen aus meinem erweiterten Umfeld, die an Herzmuskelentzündung gestorben sind. Also wirklich so der Klassiker, dass jemand, also junge Leute, also jetzt nicht engster Freundeskreis, aber Leute, die wirklich eine Erkältung verschleppt haben, dann gesagt haben, okay, ich trete aber jetzt gar nicht auf die Bremse, ich bleibe jetzt nicht im Bett, sondern ich gehe jetzt trotzdem zur Arbeit, ich mache jetzt trotzdem Sport. Und da fängt es dann an, wirklich gefährlich zu werden. Also wenn ihr jetzt uns zuhört und ihr seid erkältet, zur Arbeit gehen ist das eine, aber versucht nicht mit einer Erkältung oder erst recht mit einer ausgestandenen Grippe direkt wieder laufen oder joggen oder sonst was zu gehen, ist das Gleiche, weil die Gefahr wirklich besteht, dass die Scheiße dir dann richtig in den Körper wandert. Und Herzmuskelentzündung ist so ein Ding, dass du wohl offensichtlich, also ich habe es aus meinem Umfeld mitbekommen wirklich, wo jemand, der sehr fit war, ein richtiger Sportler, der saß einfach morgens tot auf dem Sofa. Ein erwachsener Mann mit Mitte 30, mit Kindern, saß tot auf dem Sofa. Die Familie war völlig fassungslos, der hat kein Anzeichen davon gehabt und die Ärzte sagten halt auch, der hat sich nicht geschont. Mhm. Aber das ist halt auch nicht so leicht, so, ne? Schonen. Also in meinem Fall jetzt zum Beispiel genauso wie bei dir. Wann ist der Punkt, wann du sagst, du gehst nicht mehr auf die Bühne? Bei mir ist es bei sehr hohem Fieber so. Ne? Also wenn ich richtig hohes Fieber habe, dann kriege ich es einfach nicht hin. Dann kann ich mich auch nicht konzentrieren auf der Bühne. Aber bei sowas wie jetzt, so die klassische Herbsterkältung, da gehst du halt trotzdem auf die Bühne. Was soll ich denn machen? Du weißt ja selber, da sind viele Leute, haben sich Urlaub genommen, um dich zu sehen. Viele Leute haben sich vorgenommen, da zu sein, freuen sich drauf. Und dann gehst du halt so und in Neukirchen-Flüen. War eine geile Show, das Publikum hat mega Spaß gehabt, ich für meinen Teil hatte auch Spaß, aber es war trotzdem so, dass ich die ganze Zeit halt, ich habe mich halt nicht fit gefühlt, ne? Das ist halt ein nicht geiles Gefühl, du kannst dich nicht gut, also wo ich es dann zuerst merke ist, ich bin nicht konzentriert und ich bin dann nicht, wo wir letzte Woche, haben wir ja drüber gesprochen, wie es ist, wenn du auf der Bühne stehst und die eine Gehirnhälfte denkt die ganze Zeit drüber nach, ey, wo kann ich hier noch einen Gag machen? Wie kann ich darauf reagieren, wenn in der ersten Reihe gleich einer irgendwie, weiß ich nicht, sein Glas umstößt oder so? Dieser Part fällt, wenn ich erkältet bin, komplett weg. Ist komplett weg. Ich bin dann echt so auf Autopilot und mache mein Programm und versuche die Leute zu unterhalten. Aber dieses Spontane ist dann leider nicht mehr da. Und das tut mir dann fast ein bisschen leid fürs Publikum. Aber ich kann es dann nicht ändern in dem Moment.
Ja, aber das Problem ist, weißt du, dass man, du hast absolut recht, man ist hochgefahren, man ist in diesem Arbeitsmodus und gönnt sich dann nicht diese Ruhe. Das ist oft so, also diese Herzmuskelentzündung, die Myokarditis nennt man das. Und das hatten wir auch damals in der Sportschule sehr oft das Thema, weil wir mussten ja permanent Sport machen. Ja, also du hast ja morgens Volleyball, danach hast du Leichtathletik, danach hast du Geräteturnen, abends hast du Schwimmen. Und. Also es hört ja nicht auf. Und dann war es aber wirklich so, wenn du halt krank warst, musstest du dich auskurieren, weil halt diese Viren oder Bakterien, je nachdem halt, was du hast, weil zum Beispiel viele haben jetzt zum Beispiel Magen-Darm-Infekt, okay, oder Lungenschmerzen oder halt auch andersrum, dass du eine Mandelentzündung hast. Und dann denkt man immer beim Magen-Darm-Infekt, ja gut, du hast zwei Tage Scheißerei und danach denkst du am dritten Tag, ja, jetzt geht's mir wieder gut, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Nur das Problem ist, da hat sich dein Darm erst erholt, also der kann wieder ein bisschen arbeiten, aber es sind immer noch Viren da. Und diese Viren oder diese Bakterien, wenn du dann halt trainierst, werden ja auch übers Blut transportiert und setzen sich dann im Herz fest. Das, der einzige Vorteil, den mein unser Dozent damals gesagt hat, bei einer Myokarditis, ist der einzige Vorteil, dass du einfach wegklappst und tot bist.
Du merkst nichts, ja. Für ja, dich ist es glaube ich, unspektakulär, wirklich, aber...
Ja. Ja, es gibt bei manchen Menschen, die haben dann zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, das kann passieren, dass dann auf einmal die dann merken, oh, okay, da stimmt was nicht. Nur das Ding ist, diese Ausheilung einer Myokarditis, das ist so ein langer Prozess, dass der Körper das wieder wegbekommt, weil dieser Muskel arbeitet ja die ganze Zeit. Und das ist das Problem. Und diese Entzündung dann wegzukommen, ist sehr schwer. Deswegen muss man sich wirklich Ruhe gönnen.
Und man merkt es nicht, ne, glaube ich, weil das Herz, ähnlich wie das Gehirn, hat kein Schmerzempfinden. So, ne? Also eine Entzündung da ist nicht so, dass es wehtut oder so. Du merkst es
ja,
gar nicht.
Ja. Das stimmt schon. Also doch, manchmal spürst du schon was, aber bei der Myokarditis hast du halt keinen Herzschmerz. Dann kommt es halt einfach. Vielleicht liege ich da jetzt ein bisschen falsch. Also ich bin jetzt, du weißt ja, Hobbymediziner, Sportstudium, du weißt ja nur ein paar Sachen. Aber soweit ich das damals auch mitbekommen habe, ist es wirklich so, stolpern, Herzstolpern ein bisschen oder Herzrasen und ja. Dann bist du
weißt du, woran ich denken musste, als du gerade Sportstudium sagtest? Ich wohne ja jetzt im Umkreis der Hochschule, Sporthochschule Köln, was so eine der größten und ich glaube auch wichtigsten Einrichtungen
die renommierteste, für Sportstudenten.
Richtig krasses Fall. Ding so, riesengroß. Mir war gar nicht bewusst, wie groß das war und ich war mit meiner Frau und meinem Hund spazieren am Stadion entlang und da ist die ja direkt und kam dann an. Also klar, die Studenten kamen mir entgegen, ein paar, ja, kann total nett. Und dann kam ich an so Glasfenstern vorbei von verschiedenen Sporthallen. Die sind alle so an die Straße dran gebaut. Das ist ein riesiges Hochhaus, das ist Studentenwohnheim. Und da links so ganz moderne Gebäude mit so Glasfenstern. Und da kannst du halt reingucken und da trainieren die Studenten. Und das erste Fenster war irgendwie so Leute, die Hochsprung trainierten. Und das nächste Fenster war Leute, die Fechten trainierten. Und alles so Leute, die so 10, 15 Jahre jünger waren als wir beide jetzt, ne?
Ja, ja.
Und ich lief so an diesen Fenstern vorbei und sah diese ganzen jungen Leute, die so völlig anders als ich das hier gemacht habe, Sport machten. Und die so, wo ich so dachte.
Und dann hast du dir erstmal einen runtergeholt vor denen, so
ich
richtig.
Ich hab
dir
dann einen runter.
So, ja.
Genau, so war das. Genau. Weil ich total auf fechtende Leute in weißen Uniformen stehe. Das ist mein Ding. Das war irritierend für die, die haben mich erkannt, die wollten Selfies.
Nein, die haben erst die haben erst auf dein Gesicht geguckt und dann du bist am rubbeln und dann sagen die so, ist das Bastian Bielendorfer? Und dann die so, keine Ahnung. Und dann haben die deinen Pimmel gesehen, die so, okay, das ist Bastian Bielendorfer.
Es ist, weißt du, was ich wirklich an dir schätze, dass du es schaffst, egal wie sehr die Geschichte doch irgendwie so einen Turn hat, dass sie emotional sein könnte, wie sehr die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, auch irgendwie, weißt du, wo so das Herbstlaub, durch das meine Lederschuhe gehen, das Sonnenlicht, das in mein Gesicht fällt, und du kommst einfach darauf, wie ich mir vor einer Sporthochschule einwichse.
Aber warum mache ich das? Warum mache ich das?
Weil du ein Wichser bist.
Weil ich dich liebe. Nein, hör mir zu, Basti. Guck mal, weil du mir etwas bedeutest. Du hast gerade gesagt, ich will vielleicht eine Herzensgeschichte erzählen, aber du bist gerade erkältet, mein Freund. Und wenn du erkältet bist, ist es nicht gut für das Herz, eine Herzensgeschichte. Und weil ich nicht will, dass du eine Entzündung dort bekommst, habe ich ganz kurz einen Gag reingebracht.
Ich dich auch. Besonders, dass ich letztens in einem vollbesetzten Auto mit meinem Vater saß und eine Sprachnachricht von dir bekam, wo wir darüber sprachen, also wo du mir mitteilst, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Und du dann, während ich das Handy auf laut habe, ich höre diese Sprachnachricht ab, endest mit, hey, mein kleiner Prinz, und ich küsse deine Eichel, ich liebe deinen Penis. Ich umarme deinen Penis. Mit meinen kleinen Händen und ich rubbel ihn auch ganz warm. Und ich sitze da mit meinem Vater im Auto, ne? Mein Vater neben mir. Ich höre diese Sprachnachricht ab, ne? Und die fing an mit, ey, Basti, bla, mit Aufnehmen am Dienstag kriegen wir auf jeden Fall an. Das ist ganz normale Sprachnachricht. Mein Vater so, oh, das ist aber schön, das ist der Özcan Kosa. Ich sage, ja, das ist der Özcan Kosa, Papa. Und dann du so, ja, und ich umarme deinen Penis, mein Schatz. Ja, ich küsse ihn, ich küsse deine Eichel, ne? Und mein Vater neben mir einfach nur so guckt geradeaus auf die Straße, so einfach so voller Scham, so, weißt du? Voller Scham, einfach. So, als wenn, keine Ahnung, als wenn du ein Sextape hast mit deiner Frau und du das aus Versehen zwischen so ein Familienvideo schneidest, dass du der ganzen Familie zeigst, weißt du? Man sitzt so zusammen, man guckt zusammen das Video von der Hochzeit und dann kommt einfach so ein Video, wo man Sex hat so und dann alle sitzen da und gucken so gerade auf.
Aber warte,
es war einfach nur so unangenehm, es war so unangenehm. Hör auf, Sprachnachrichten an mich so zu beenden, bitte.
Nein, bitte, warte ganz kurz, jetzt wo du sagst gerade Hochzeit. Das habe ich mal von dem Türken gehört. Du kannst gleich Sportstudium weitermachen.
Ja, bitte.
Ein Kumpel bei uns Türken hat ja Tradition. Also wenn sich das Pärchen kennenlernt, dann lädt ja die eine Familie die andere Familie ein. So die erste Kennenlernphase ist das ja. Mal gucken, was für eine Familie das ist. Und dann hat er erzählt, saßen die halt und da kommen ja alle mit, Alter. Onkels, Tanten, so einfach Family-Clash-mäßig. Digga. Dann saßen die alle im Wohnzimmer, irgendwie 50 Leute. Und der Typ hatte noch einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Und der ältere Bruder war schon verheiratet. Dann haben die gemeint, ja, sollen wir euch mal das Hochzeitsvideo von unserem älteren Sohn zeigen? Jetzt hat aber damals, VHS-Kassettenzeit, der jüngere Bruder, Digga, in der Mitte von diesem Hochzeitsvideo einen Pornofilm aufgenommen von seinem Kumpel. Weil damals, du konntest es
man
ja...
Man musste es überspielen, ja.
Überspielen, genau. Und der hatte halt gedacht, ey, Alter, Hochzeitskassette von meinem Bruder ist schon 15 Jahre alt, die gucken das doch nicht an, Digga. Dann saßen die im Wohnzimmer, gucken das an. Und auf einmal, weißt du, die tanzen so, und dann geht halt Hardcore. Morok. Eskalation dort. Gleich Fernseher ausgemacht, alle so, was ist das für eine Unverschämtheit unserer Familie gegenüber? Und sind alle gegangen, Alter. Und der Mittlere hat halt voll geweint, aber überleg mal, was für ein Moment das ist. Auch noch so Kopftuchfamilie, weißt du, so richtig Hacı Hoca, wie es bei uns Türken so ist, so wo man sagt, das geht gar nicht, Alter, Digga. Ey, ich hab mich totgelacht, als ich das gehört habe.
Stimmt, hat der Vater erstmal direkt Schellen verteilt, aber so richtig.
Oder der Vater hat Halbstände bekommen. Okay, sorry, Alter. Du warst jetzt in diesem Areal von der Sportuni. Okay.
Ja, und ich ging da vorbei an diesen Fenstern, okay? Und sah halt diese, das hatte sowas X-Men Academy mäßig. Kennst du die X-Men-Filme, wo die da in dieser Akademie sind und dann trainieren die halt alle? Das waren natürlich auch alles sportliche Leute, so gut aussehende sportliche Leute, ne? Und irgendwie so völlig fern von dem, was ich in meiner Jugend erlebt habe, weil ich war ja überhaupt kein Sportler, so wie du. Und dann ging ich an diesen Fenstern vorbei und ich dachte dann so irgendwie in dem Moment, krass, jeder, der gerade vor diesem Fenster oder hinter diesem Fenster da seinen Sport macht, ne, und auf irgendwas trainiert, ne, manche werden Sportlehrer, manche werden vielleicht Olympiateilnehmer, sowas halt, ne, der verfolgt gerade seinen Traum, so, ne, also allein an dieser Schule angenommen worden zu sein, ist ja schon nicht leicht, so, ne,
absolut.
Es gibt ja diese Aufnahme, absolut. Ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen über die Aufnahmezeremonie, da hast du gedacht, seid ihr total irre, so. Da mussten die, da wurden am Ende irgendwie, gibt's da noch so einen Kilometerlauf, da werden die dann über die Ziellinie getragen von den anderen, die noch fit sind und so, völlig irre. Und dann habe ich diese ganzen jungen Leute da gesehen, habe gedacht, krass, die verfolgen gerade alle den Traum ihres Lebens, völlig egal, für jeden individuell, jeder, den ich da jetzt sehe, der da gerade über seinen Stab da springt, die mit ihren Fechten, jeder von denen ist ja eine Persönlichkeit, jeder von denen hat Träume und Hoffnungen und will vielleicht, keine Ahnung, Olympia. Mit dem Fechten nach Olympia, was weiß ich so. Und da habe ich gedacht, krass, ich hatte sowas nie. Ich hatte das nie. Ich hatte nie diesen Traum. Ich hatte nie dieses, wow, das werde ich. Wow, ich bewerbe mich an dieser Schule und dann werde ich dort trainieren und so. Und dann habe ich aber im gleichen Moment, habe ich das mit meiner Frau gesagt und dann sagte sie, du Idiot, du hast doch all deine Träume schon erfüllt. Du hast doch geträumt davon, die XXL-Nacht zu spielen. Du hast doch gerade die XXL-Nacht gespielt.
Ja.
Und da habe ich gedacht, wow, krass, wie recht sie hat. So, ne? Also, dass die Dinge, die in meinem Leben, von denen ich gar nicht so richtig zu träumen gewagt habe, weil ich gedacht habe, ja, keine Ahnung, XXL-Nacht werde ich nie spielen. Nee, keine Ahnung, ich werde nie in der Emscher Lippe-Halle in Gelsenkirchen spielen, in der größten Halle, die wir da haben. Das wird nicht passieren. Ja. Das ist alles schon passiert. So. Und
absolut.
Das Krasse ist, dass diese Träume, die man umsetzt, irgendwann zur Normalität werden. Weißt du?
Ja,
es wird irgendwann werden diese Dinge, also deswegen habe ich auch gedacht, so vielleicht ist es gar nicht so gut, solche Höhepunkte wie zum Beispiel Chris, so mit dem du den anderen Podcast machst, den ich sehr mag und ich für sehr netten Typen halte, der hat schon so krasse Hallen gespielt, ne? So irgendwie 15.000 Leute, die nur für ihn kommen, so, ne? Keine Ahnung, ob das irgendwann normal wird dann, weißt du?
Nein.
Ob das einfach dann normal wird. Wird's nicht?
Er hat mir, ich habe mit Chris auch mal sehr, sehr, sehr lang darüber gesprochen. Und es ist genau so, wie wenn du eine Tausenderhalle spielst. Du bist trotzdem aufgeregt, Alter. Du bist, jedes Mal willst du halt die Leute dein dazu Bestes bringen, geben. Dein Bestes geben, lachen. Und das Schlimme ist ja immer, gestern war gestern, heute ist heute. Das, was du gestern geleistet hast, interessiert die Leute heute nicht mehr. Die sagen dann, ich will heute geil lachen, ich will heute eine geile Show haben. Aber setzen die Standards von gestern hoch. Also wenn die Messlatte von gestern sehr hoch ist, und genau, das ist auch ein super Vergleich zu dem, was du mit der Sportschule gesagt hast. Und du hast gestern einen Weltrekordsprung gemacht beim Hochsprung, keine Ahnung, 8,20 Meter. Okay. Naja, ist ja 3 Meter irgendwas, keine Ahnung, weiß nicht, oder 5 Meter, wie viel die springen. Aber heute musst du wieder leisten. Was du gestern gebracht hast, okay, da hast du Weltrekord gemacht. Wenn du es heute nicht schaffst, dann sagen sie, heute hat er es nicht geschafft und tschüss. Und so ist ja auch bei diesen Hallengrößen. Du willst ja immer wieder weiter voran. Also immer wieder die Leute, und unsere Messlatte ist ja das Lachen. Du willst ja, dass die Leute lachen. Und du willst, dass das eine geile Show wird, dass die grölen, dass du, das ist vielleicht, die, es gibt ja immer bei den Shows ein, zwei Leute, die sterben.
Ja.
Die dann so,
jedes Mal.
Ja, genau. Ja. Dann, und das ist dann so dein Parameter. Dann sagst du, du freust dich mittendrin so sehr, du so, oh mein Gott, die sterben gerade vor Lachen. Ja. Und im besten Fall sterben sie. Nein, aber die
der
sterben,
Saal
weißt du.
Der Saal ist tot. Alle
der Saal
tot
ist tot.
Vor Freude.
Ja.
Ja, aber das genau mal, das, was du sagst, du hast diese Leute, du hast diese zwei, drei Leute im Publikum, gestern in Neukirchen Flühen auch eine in der zweiten Reihe, die ist fast abgekratzt vor Lachen, ne? Und die hat auch immer so noch gelacht über Gags, die schon 5 Minuten her waren, ne? Hörtest du dann auch, wie sie das nochmal gesagt hat? So, oh, der Kobold! Ich sag so, hör mal, Schatz, die Nummer ist doch schon vorbei, aber schön, dass du noch Spaß hast dran, ne? Und für die anderen Leute gar nicht so leicht, wenn jemand so viel Spaß hat, dass sie selber schon gar nicht mehr hinterherkommen im Lachen.
Ja.
Auf der anderen Seite willst du ja eigentlich, ich glaube, der perfekte Moment ist, das, was du innerlich eigentlich möchtest, ist, dass alle genauso viel Spaß haben wie diese eine Frau. Und
ja, aber,
ne, das,
aber
möchtest
das geht
du erreichen.
Nicht. Aber das geht ja nicht. Guck mal, das ist wie wenn du in einem Club bist, wenn die Leute feiern oder auf einem Konzert. Du hast diesen einen Typen, der auf einmal in Ekstase-Situation ist, der voll durchgeht, die Augen zu hat. Und dann hast du den anderen, der an der Bar angelehnt ist, und einfach nur sein Bier trinkt und ein bisschen mit dem Kopf nickt. Jeder hat eine andere Form, Emotionen auszudrücken. Also ob es jetzt bei einer Comedy-Show ist oder auf einer Party oder auf einem Konzert oder bei der Geburt deines Kindes oder, verstehst du? Also guck mal, bei mir war es zum Beispiel voll emotional. Ja, ich habe voll geweint, das. Und ein anderer Kumpel war so, ja, ich bin jetzt Papa. Weißt du, so für den war das so, ja, ist jetzt da, der Kleine. Und bei mir warst du, ja, und das war so die Situation und das war so. Verstehst du, das war, jeder hat einen anderen Input, ja, wie er Sachen aufnimmt und halt auch einen anderen Output. Aber ich finde, diese Mischung macht sie auch, Basti. Aber du hast recht, die Leute, die halt in dieser Sportschule sind, das ist halt, ja, ich wollte dir noch mal kurz noch dazu was hinzufügen. Viele sind dort, weil sie an ihre Zukunft denken. Also wenn du auf eine Sportschule gehst, ist es nicht so, dass du sagst, ich will das machen, weil ich Olympia machen will oder sonst irgendwas, sondern das ist dann halt so, dass du deine Sportart liebst oder du liebst Sport an sich. Und deswegen sind diese Aufnahmeprüfungen auch so schlimm für alle, weil zum Beispiel ich habe das Tanzen geliebt. Ich war Breakdancer und ich war so geil, Alter. Ich will... Und ich mochte es voll zu entertainen. Dann habe ich mir gedacht, ja, Mann, ich gehe auf diese Sportschule. Das ist alles in einem. Aber jetzt kommt da auch der Kugelstoßer, der Tennisspieler, der Schwimmer. Und keine Ahnung, die sind dann
die
gut in
Fächern. Die müssen letztlich
in
allen Bereichen irgendwie performen.
Allen Bereichen, genau. Und das killt dich halt bei der Aufnahmeprüfung. Verstehst du, ich hatte Leute, wir hatten einen in der Klasse, der Peter. Der Typ war ein Ausdauertier. Der konnte krass schwimmen, krass laufen. War aber im Turnen total schlecht und im Tanzen auch. Und bei mir war das halt andersherum. Ich war im Schwimmen voll schlecht, beim Laufen voll schlecht. Aber Leichtathletik war ich so, okay, Kugelstoßen und so Powersachen, Schnellkraft, war ich wiederum voll gut. Und beim oder Turnen war ich auch gut. War jetzt nicht
ja,
der Beste.
Weil dir die Hosen auch so gut stehen, weißt du?
Ja, ja, die Leggings, Digga, ja, diese Leggings. Ja, aber das ist, also ich muss sagen, die Sportschule war für mich auch einer der prägendsten Zeiten in meinem Leben, weil ich da auch sehr viel über mich selbst, ja, so mich selbst besser kennengelernt habe einfach.
Die Sportschule ist ja in der Geschichte gar nicht so richtig entscheidend, ob es jetzt eine Sportschule ist oder eine Hochschule. Es war nur so...
Es geht um Ziele, ich weiß es.
Es geht um Ziele, nee, ja, aber es geht auch darum, bei der Sportschule kannst du es besser sehen. Wenn du in den Hörsaal gehst von, keine Ahnung, Elektrotechnik-Studenten, okay? Und die lernen gerade Elektrotechnik, egal wie geil das ist oder nicht. Da sitzen halt 500 Leute und gucken auf ihr Blatt und gucken dann wieder auf die Tafel und gucken wieder auf ihr Blatt. Da ist irgendwie so dieses Gefühl, da kämpfen Leute für ihren Traum, ist weniger, auch wenn vielleicht von vielen das der Traum ist, erfolgreicher Elektrotechniker zu sein, ist jetzt ein komisches Beispiel. Aber egal, du weißt, was ich meine. Ja. Bei den Sportlern ist das so eher zu sehen, das hat so was Akademieartiges, weißt du, so wirklich so X-Men-mäßig. Mhm. Da sind halt Leute zusammen, die machen alle zusammen Sport, die wollen so gut wie möglich in ihrem Sport sein, im Zweifelsfall wollen sie dann Athleten werden oder halt Lehrer oder was auch immer. Und da habe ich halt einfach gedacht, wie krass das ist, dass ich da jetzt gerade jungen Leuten zuschaue, die im weitesten Sinne so den ersten Schritt in das machen, was sie mal werden wollen. Und bei mir, ja, ich kannte das nicht. Weißt du, ich habe immer alles in meinem Leben so aus Verlegenheit gemacht. So, ja, okay, studiere ich jetzt Lehramt, so, keine Ahnung, was ich sonst machen soll, weiß ich nicht.
Ja, 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 klar.
Und
klar,
dieses seinen Traum verfolgen und erfüllen, so, ich bin in meinen Traum reingestolpert in Stand-Up-Comedy. Ich bin in all das einfach nur reingestolpert. Ich habe gemerkt, ich kann das und ich habe es weitergemacht und ich war dann besser als manch anderer darin und bin erfolgreicher geworden als manch anderer darin. Aber manchmal fehlt mir so diese Fähigkeit zurückzublicken und zu denken, wow, du hast doch schon voll viel erreicht. So, das kann ich ja nicht. Das fehlt mir komplett.
Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil es keine Parameter gibt bei uns, Basti. Also so, außer verstehst du, wenn du...
Ticketverkäufe gibt es das nicht, ja.
Ja, also klar, Ticketverkauf, ja, aber Ticketverkauf ist ja nur der Parameter, dass Leute zu deinen Shows kommen. Aber deine eigene, also die künstlerische Entwicklung, diese Parameter, die hast
dafür
du ja nicht.
Keinen. Genau, da gibt es
keine. Dafür gibt es keine. Und deswegen kannst du dich nicht messen. Ein Sportler kann sagen, ich renne 100 Meter in 10,7 Sekunden. Zum Beispiel ein Freizeitsportler. Ich weiß nicht, vielleicht war das schon Weltrekord und die Läufer denken sich so, halt's Maul, hörst du schon. Aber ich weiß es nicht. Aber und wenn du am nächsten Tag eine hundertste Sekunde schneller bist, sagst du so, Killer. Aber bei uns ist nicht so. Wenn du auf die Bühne gehst, du hast 2 Stunden, klar sagst du Lacher, 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 aber Humor wird anders wahrgenommen. Die einen lachen mehr, die anderen weniger. Ich hatte mal eine Show, das habe ich dir mal erzählt, in Freiburg, es waren nur alte Leute da. Basti, ich bin gestorben auf der Bühne, Digga. Ich bin gestorben. Und ich war so, oh mein Gott, der Gökhan war in der Pause, Gökhan war mit mir und ein Freund. Und dann bin ich in der Pause nach hinten und er war so, hey Bro, Alter, das tut mir so leid, Alter. Das tut mir so leid. 2. Hälfte gespielt. Ich so, okay, jetzt hau ich richtig rein. Wieder gestorben. Nach der Show war eine Schlange von 200 Leuten, Alter.
Krass.
Und es war eine 300er Location. Wir haben, das war so toll, was sie gemacht haben. Das war so großartig. Und da habe ich mir gedacht, hä? Warum nehme ich als Parameter das Lachen oder das Klatschen? Aber jeder äußert sich ja anders, weißt du?
Ja,
und deswegen muss
es gibt
man
schon
echt
Landstriche,
mal
Freiburg gehört zum Beispiel dazu, das weiß ich auch, weil ich da auch schon aufgetreten bin. Süddeutschland ist insgesamt irgendwie gefährlich in unserem Job, weil du da stehst und 2 Stunden lang einfach alles gibst und wirklich dir Mühe gibst, dass die Leute Spaß haben. Du merkst halt nichts davon. So, die reagieren
nee,
dann einfach.
Digga, nee, das war bei mir und dann Freiburg, wenn ich jetzt Freiburg spiele, ist aus Abriss, Ausnahmezustand. Aber es war halt auch das Publikum. Weißt du, wenn du, keine Ahnung, Alter, wenn du halt 70, 80 bist und du sitzt irgendwo, dann machst du halt nicht mehr den, verstehst du? Dann klatschst du halt leicht in die Hände und sagst super. Und du kannst ja nicht in die Menge reingrölen. Und jeder ist verhaltener. Es kann ja sein, dass in der Region die Leute ruhiger sind. Unter der Woche spielst du, dann kommen die gerade von der Arbeit, sind gestresst, brauchen erstmal vielleicht eine Zeit und. Aber oft, es ist sehr wichtig, zurückzublicken. Und fand ich auch toll von deiner Frau, dass sie zu dir halt gesagt hat, hey, dafür, das ist ja immer das Zeichen, dass du einen richtigen Menschen an deiner Seite hast, der dir manchmal dazu verhilft, deine die Sachen, die du auch gut gemacht hast, dich zu loben, weißt du, und zu dir zu sagen, nein, guck mal, was du schon für dich alles erreicht hast. Du musst eigentlich glücklich sein. Aber wir sind halt in diesem Hamsterrad. Schneller, höher, weiter, 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 weiter. Und manchmal hat man gar keine Zeit, das zu genießen.
Hast du recht, einen wichtigen Menschen bei sich zu haben, ist manchmal auch gut, um Sachen zu sehen, die man selber nicht sieht. Also dieses so, du hast doch schon so viel erreicht, warum bist du nicht glücklich und dankbar? Das stimmt. Und was ich schon glaube in unserem Job, weil du sagtest, es gibt keine Parameter. Natürlich gibt es einen bestimmenden Parameter, nämlich Ticketverkäufe. Das ist schon so ein bisschen so. Also wenn Comedians sich treffen, hast du immer das Gefühl, kommt drauf an, wenn es Freunde wie wir sind, dann ist es scheißegal, ist mir scheißegal, wie viele Tickets verkaufst. Du bleibst mein Freund und ich freue mich, wenn du Hallen voll machst. Aber bei anderen Comedians hat man schon immer so das Gefühl, ja, wo warst du schon, wo warst du schon? Ja, hier, geil, ah, warst du da ausverkauft? Und dann ist es wirklich so, dass man so nebeneinander, natürlich nicht richtig in Zahlen, aber dann hält man so seinen Tourplan nebeneinander und guckt so, ey, wo ist ausverkauft, wo ist nicht ausverkauft. Und da ist unsere Branche schon ziemlich erbarmungslos. Und ich glaube auch, dass der Bereich, wo jetzt so ein Felix oder ein Chris oder sowas sind, wenn du irgendwie riesige Hallen spielst und sagen wir mal, du kündigst dann deine nächste Tour an, ne? Ähnlich wie bei Musikern auch. Und in der nächsten Tour, hast du jede Halle ausverkauft, egal wo, ne? Und in meiner nächsten Tour merkst du schon so, da läuft's nicht mehr so und hier nicht mehr so, dass das Leute sehr bedrücken kann. Obwohl es ja eigentlich totaler Wahnsinn ist, weil ob du jetzt 8.000 Tickets oder 10.000 Tickets verkaufst, du verdienst dich sowieso noch wund am Arsch. Und du hast ja trotzdem unglaublichen Erfolg. Aber ich glaube, selbst Riesenkünstler, die riesige Hallen füllen, kämpfen mit sich, wenn es mal irgendwo nicht mehr so läuft. Ich glaube, selbst ein Mario Barth, der irgendwie schon, völlig egal, ob man mag, was der macht, alles ausverkauft hat, was man sich vorstellen kann. Wenn der mal irgendwie seine 50.000er Arena nicht mehr voll macht, dann ärgert er sich. Und das ist ja eigentlich totaler Wahnsinn. Aber so funktioniert das wahrscheinlich ein bisschen.
Aber viele sind da auch so, ja, gönnend. Weißt du, die sagen dann auch so, hey, ich hatte meine Hochzeit und jetzt überlasse ich die ganz großen Bühnen dem und dem und dem, die sehen das dann auch. Die sehen das auch gar nicht als Konkurrenz. Aber das zeigt halt auch, wie du mit Erfolg, weil ich finde ja, das ist ja kein Misserfolg. Guck mal, ein Usain Bolt, er weiß, er wird nicht immer Weltrekord rennen. Das ist physiologisch als auch psychologisch irgendwann nicht mehr möglich. Geht einfach nicht, weil dann kommt ein Jüngerer, der ist krasser, der hat bessere Trainings, seine Anatomie ist besser, schnell zuckende Fasern, alles perfekt. Und dann knackt er deinen. Und du verlierst auf einmal gegen ihn.
Und so genau, ist halt auch. Aber ich glaube, das ist als Sportler härter als Künstler. Also als Sportler ist es wirklich so, dass du hingehst und keine Ahnung, Usain Bolt ist ein gutes Beispiel. Du kannst dieses Level, was der hat, einfach nur ein paar Jahre halten. So, ich glaube, der ist mittlerweile, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt noch läuft. Aber du weißt einfach, ab Alter so und so, ab 35, kannst du das körperlich nicht mehr machen. Und da gibt es zwei Entscheidungen. Entweder du sagst, als Sportler glaube ich erst recht, ich höre auf und ich mache was anderes und werde darin erfolgreich oder ich mache ein schönes Leben. Usain Bolt hat genug Geld verdient, dass er nie wieder arbeiten muss. Aber das, was ein großer Fehler ist, den viele machen, Boxer, Michael Jordan ist ja auch nochmal zurückgekommen, ne, und so. Aber auch bei Boxern ist das zum Beispiel oft so. Die unglaublich, Mike Tyson, Alter, Anfang der 90er Jahre hättest du du hättest eine Armee gegen Mike Tyson antreten lassen können. Der hätte einfach jeden einzeln umgehauen, so. Und dann, 15 Jahre später, ne, denken die Leute so, ich komme nochmal zurück, ich hol mir das nochmal, was ich aber physiologisch gar nicht kann. Und verlieren dann gegen jemanden, den sie früher einfach aus den Schlappen gehauen hätten, so. Und das ist ich glaube auch, das im Leben ist ein wichtiger Punkt, an dem man, entscheidet, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich kann das vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, auf dem ich das mal konnte. Als Künstler kannst du theoretisch auch mit 80 noch auf der Bühne stehen, kannst immer noch total lustig und total gut sein. Als Sportler gibt's einfach ein Alter, mit dem du begrenzt bist, so.
Ja, klar, aber weißt du, die locken dann halt mit Geld, die sagen dann zum Beispiel, keine Ahnung, Holyfield gegen Tyson kämpfen jetzt nochmal oder kämpfen jetzt und Digga, die geben denen dann halt $50 Millionen. Also, ja. Für 50 Millionen Dollar würde ich in Las Vegas verprügeln lassen. Ich würde Mike Tyson live einblasen, Alter, für 50 Millionen Dollar. So, okay, Bro, lass. Wir bringen es jetzt hinter uns, alles gut. Dann denkst du auch so, scheiß drauf. Die paar Minuten, weißt du.
Vergiss nicht, sein Spitzname war Iron Mike. Das
ja, okay, fick dich halt. Okay, ich nehme das zurück. Okay, wir müssen das jetzt wieder rauslöschen.
Das bleibt auf jeden Fall. Ich mache jetzt eine GoFundMe-Page auf, wo das Geld gesammelt wird, dass du Mike Tyson 50 Millionen einbläst auf der Bühne.
Nein, aber hey, ich sag's mal so. Guck mal, du bist eine Legende. Ich weiß aber auch, was du meinst. Du bist halt eine Legende. Bleib dann dort, wo du bist. Weil das ist jetzt halt so. Das ist wie bei Comedy auf der Bühne. Guck mal, wenn du 2 Stunden geile Show spielst und dein Endgag, das ist der Killer, du zerfetzt den Laden. Ah, so, jetzt ist deine Show vorbei, aber du sagst, okay, ich mache noch Zugabe. Dann machst du deine Zugabe 3-4 Minuten und dann merkst du, ah shit, ich krieg die Leute nicht mehr. Und dann machst du trotzdem weiter, du sitzt, warte ich, und dann auf einmal machst du 10, 15 Minuten und dann wird's am Ende langweilig. Und dann denken sich die Leute so, okay, ja gut, jetzt wird's langsam, aber verstehst du? Und auf einmal gehen die dann mit diesem Gefühl nach Hause. Und,
das ist scheiße.
Ja, und ich bin auch so ein Typ. Ich sag lieber so, hey, das war geil, richtig cool. Aber ist halt, viele leben halt auch in Saus und Braus. Und du willst ja trotzdem noch diese Freundschaften halten, die du hast mit all den Leuten. Und das sind dann halt die, die, keine Ahnung, immer noch halt Fetteinnahmen haben, weil sie vielleicht Industrielle sind oder sonst irgendwas. Und bei Sportlern ist ja halt auch so, wenn du dein Geld nicht investiert hast, du bist das Produkt. Und wenn das Produkt nicht arbeitet und verkauft wird, verdient man halt auch kein Geld mehr.
Das stimmt. Und, ich glaube, es gibt, deswegen, Profifußballer wird immer so drüber gespottet. Natürlich ist das ein Stück weit krank, was die verdienen. Auf der anderen Seite bringen die natürlich vielen Leuten auch richtig viel Geld ein. Und es ist halt auch super undankbar. Ne? Also wenn du als Profifußballer mal nicht ablieferst, dann
Basti,
bist du am Arsch.
Mir ist gerade eine Marktlücke eingefallen. Oh mein Gott! Guck mal, du hast doch gerade gesagt, Profifußballer, okay? Die verdienen Geld und alles Mögliche. Dann habe ich mir gedacht so, dann habe ich gerade an Ronaldo gedacht, dann habe ich so Ronaldo, dann habe ich in meinem Kopf war dieses Bild Ronaldo, daneben warst du. Und dann war ich so, okay.
Jetzt kommt irgendwas das richtig Dummes.
Tag und Nacht, nein. Und dann habe ich mir gedacht, krass, Alter, wie könnte man...
Fixer.
Ja, du, Motto, der Typ ist halt ein Hardcore-Sportler, du nicht. Verstehst du, das ist Tag und Nacht. Und der sieht richtig killer aus und du nicht. Deswegen habe ich so gedacht, okay, so. Und auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, wie könnte man mit Basti und Sport Geld machen? Weil du kannst ja nichts. Und ich habe es jetzt, Motto, das heißt Dummball. Weißt du, nicht Fußball, sondern Dummball. Und dann weiß man, dass Leute, die einfach dumm sind und gar kein Fußball spielen können, dass die dann gegeneinander spielen. Und das ist dann
also
halt
so richtige
auch dieses...
Nichtskönner, so zum Angucken.
So richtige Nichtskönner, weißt du, so wirklich sportlich, richtig sportliche Zeros, Alter. Wo du halt so mit deinem Bier, deswegen heißt es auch Dummball, weil du sitzt die ganze Zeit zu Hause auf deiner Couch oder im Stadion und denkst immer so, mein Gott, sind die dumm, Alter. Hey, das ist doch eine coole
Idee. Finde ich als Geschäftsidee ganz lustig. Also einfach Leute aufeinander loslassen, die es gar nicht können. Also gar nicht.
Ja, genau, gar nicht. Also wirklich. Also jetzt nicht so...
Das hat mal einer getweetet und ich fand es lustig als Idee. Weil der hat getweetet so, wir sollten bei jeder Olympiade, bei jedem Wettbewerb, scheißegal was ist, Weitwurf, Marathon, Schwimmen, Kugelstoßen etc., mindestens 2 Leute mit antreten lassen, die gar nichts können. Also so Leute wie ich. Damit man mal versteht, was für eine Leistung das ist, eine Kugel 60 Meter weit zu stoßen. So. Weißt du, wenn ich daneben stehe und mache 4 Meter, dann versteht das Publikum erst, wie krass das ist, wenn man, keine Ahnung, in Ironman läuft. So. Wenn ich einfach nach einer Minute im Krankenhaus bin. So,
oder was noch viel geiler wäre, wenn in so einem Fußballstadion die Sitze, auf denen du bist, ein Sensor hätten, einen Messsensor. Und die Leute, die dann so fluchen, so ein Depp, hat der das nicht gesehen? Und dass die Sitze das messen, okay? Und dann in der Halbzeit diese Leute, weißt du, wie bei so einem, wie bei Squid
Game. Die werden dann
eingewechselt. Ja. Und dann gehen denen ihre Sitze so hoch. Und dann heißt es so, okay, die ersten 11 sind wieder da. Und dann werden die aufs Spielfeld gebracht, Moruk. Und dann müssen die spielen. Verstehst du? Und die müssen dann zeigen, was sie drauf haben. Und ich glaube, das ist halt oft auch der Unterschied.
Das ist gleich, aber guck mal, das ist das Gleiche wie bei unserem Job, ne? Also das
das wollte ich ja gerade sagen. Weil der Betrachter sieht ja immer nur, dass die Leute, die ihr Leben dem gewidmet haben, der sieht das ja immer. Für ihn ist der Vergleich, oh Junge, hat er das nicht gesehen. Digga, was hat der nicht gesehen? Moruk, wäre ich auf dem Fußballfeld, Bro, ich kann auch überhaupt kein Fußball spielen. Ich habe so viel Respekt vor Leuten, die das können. Und wenn du selber dort bist, das ist ja, Digga, das ist Endstufe, Alter. Wenn du Champions League anguckst,
wie schnell die
Blicke, die Spielzüge, das ist Perfektion. Und wenn es dann einmal nicht klappt, du Opfer, komm, hey, warum hat das nicht geklappt? Moruk, du kannst manchmal dein Bier nicht mal selber vom Kühlschrank holen, du Bastard. Verstehst du? Und guckst dir Fußball an und beschwerst dich über die Leute. Weißt du, ja, hey, hier, ich habe extra Sky gekauft. Ja, na und, Moruk, ich zahle auch Steuern, aber ich muss dich im Einkaufszentrum sehen, wie hässlich du bist, weißt du? Mit deinem Bierkasten. Darauf habe ich vielleicht auch keinen Bock. Aber das Ding ist einfach, alles hat seine Daseinsberechtigung, ja?
Und, ja, aber ein gutes Beispiel, weil triffst du echt in die Wunde, weil ich habe hier nach der XXL-Nacht, ne, unsere Videos stehen ja bei YouTube drin. Deine, meine, von allen, ne? Und viele Künstler, die an dem Abend aufgetreten sind, haben halt an dem Abend Sachen gespielt aus ihrem Programm. Ältere Sachen, ne? Von vor Corona. Du auch, ich auch. So, ne? Ist auch Alter. Und dann schreiben Leute drunter so, ey, ich hätte mich so aufregen können. Seine Eltern hätten ihn Leierkasten nennen sollen oder die Schallplatte. Der erzählt ja immer das Gleiche. Und ich denke so, fick dich doch. Wir sind auf der Scheißbühne von der XXL-Nacht, da sind 12.000, 13.000 Leute, die wir unterhalten wollen. Soll ich da rausgehen nach 2 Jahren Corona und Material spielen, das ich noch nie vor Publikum gespielt habe, das ich noch nie getestet habe, von dem ich nicht weiß, ob die Leute lachen werden, von dem ich nicht weiß, ob es lustig ist? Unser Job als Comedians, das verstehen Leute oft nicht, ist auftreten, gucken, was funktioniert nicht, das mache ich nächstes Mal wieder, das probiere ich nochmal aus, funktioniert wieder nicht, probiere ich nie wieder aus. Ist weg, Giftkiste, nächste Nummer. Du gehst doch nicht auf die größte Show des Jahres nach 2 Jahren Pandemie und spielst so, gehst raus und sagst so, ey Leute hier, Toastbrot, kennt ihr? Toastbrot, lustig, ne? Ist immer weich und dann Toast und dann stehst du da und fickst dich selbst ins Knie. Natürlich spielst du die Sachen, von denen alle wissen, wie bei dir, mit der Nummer mit deinem Cousin im Club, so, die ist einfach mega lustig. Scheißegal, ob man die schon mal gehört hat. Und diese Leute, die das dann kommentieren darunter, ne, da würde ich so gerne hinfahren. Ich würde die in ihrem Scheißhals von ihrem Wix-Computer runterziehen. Nein, ohne, lass mich kurz das zu Ende sagen. Ich würde die gerne von ihrem verwichsten Computer runterziehen, wo sie sitzen und darüber sich auslassen, dass sie ja keinen Cent Eintritt nebenbei bezahlt haben, sondern sich das gerade für lau im Internet angucken. Dann würde ich die mitnehmen und würde die einfach nur so auf die Bühne stellen, bei der XXL-Nacht, vor 13.000 Leute. Keine Ahnung. Mirko Josef aus Hückeswagen. Und dann würde aus der Stimme oben kommen, so, jetzt kommt der Auftritt von Mirko Josef aus Hückeswagen. Bitte. Und dann möchte ich gerne sehen, wie Mirko Josef, der an seinem Scheißrechner sitzt und uns alle beschimpft, weil wir ja so unlustig sind, wie der sich in seine Buchse scheißt. Du würdest unten aus seiner Hose, würdest du sehen, wie die Scheiße so langsam rausfließt in seine Schuhe. Seine Sneaker wären schon voll Scheiße. Nachher würde er in einem Haufen aus Scheiße stehen, den er aus sich rausgekackt hätte. Er hätte nur noch die Hälfte von seinem Körpergewicht, nachdem er von der Bühne runtergehen würde. Niemand hätte gelacht. Weißt du, das ist einfach so eine Art von Arroganz, ey, das ist genau das Gleiche wie im Fußballstadion. Natürlich vergleiche ich uns nicht mit Ronaldo oder Messi oder was weiß ich. Aber trotzdem ist das an dem Abend, besonders bei der XXL-Nacht, ist Champions League in unserem Job. Das ist nicht leicht da zu stehen, für keinen.
Ja, auf jeden Fall.
Und diese Arroganz zu haben, das da drunter zu schreiben, das macht mich immer noch, nach 10 Jahren auf der Bühne, macht mich das immer noch, beleidigt mich das.
Aber ich kenne das von früher. Und sowas zum Beispiel prallt an mir ab. Ich habe mir früher auch so Gedanken gemacht, weil wenn dann Leute schreiben, ja, das spielt immer das Gleiche, da müssen die Leute einfach nur eins sehen. Das ist, also erstmal gehe ich auf den Prozess ein. Bis du ein Gag schreibst, ist jetzt vielleicht für viele uninteressant, du hast die Idee, du gehst auf eine Open Stage mehrmals, probierst das aus, so oft, sitzt, änderst, machst, verdrehst Sachen und dann sagst du, jetzt ist es reif, um in die Show aufgenommen zu werden. Dann spielst du es monatelang im Rahmen deiner Show und die Nummer verbessert sich dadurch und dann bringst du es zum Beispiel im Fernsehen. Nur ein Gag im Fernsehen ist ein verlorener Gag. Das verstehen viele nicht. Warum? Weil du im Rahmen deiner Show, wenn du alles jetzt von deiner neuen Show spielst, ja, dann ist es so, dass du in deiner Show vielleicht dann kurzes Down hast, weil dann vielleicht schon 40% das im Internet gesehen haben. Aber mir ist egal, weil die 60%, die im Saal sitzen, haben es noch nicht gesehen. Und deswegen habe ich ganz bewusst Sachen gespielt, so wie du gesagt hast, in denen du eine gute Performance hast. Du weißt auch, wie das funktioniert und weißt, die zünden, weil meine Hauptaufgabe lag darin, bei der XXL-Nacht die Leute da drin zu unterhalten. Das ist für mich der Hauptgrund, weshalb ich da auf die Bühne gehe. Dann wird es natürlich aufgenommen und wird auf YouTube präsentiert oder halt in anderen Streams, bei MySpaß und. Und da unterhältst du auch die Leute. Nur viele machen auch Vergleiche. Ja, in Amerika so. Das ist totaler Quatsch. Also ich kann euch zum Beispiel mal eine ganz coole Doku empfehlen. Die heißt Comedian. Ist auf Englisch. Da geht es um Jerry Seinfeld und einen upcoming Comedy-Star, der übrigens aufgrund dieser Doku, seine Karriere ist danach kaputt gegangen. Weil er so verbissen war und unbedingt Erfolg haben wollte. Und Jerry Seinfeld, da hat man mal gezeigt, was ein richtig berühmter, der ist ja eigentlich der berühmteste Stand-Up-Comedian zu dieser Zeit gewesen, auf der Welt. Und berühmteste und talentierteste, muss man auch sagen, finde ich. Ja, also ich finde, Jerry Seinfeld ist krasser Typ so. Und da hat man mal gezeigt, weil er hat gesagt, er will jetzt eine neue Show schreiben. Und dann ist der Basti, hatte Ideen, ist von einer Open Stage auf die nächste. Eine, und der wurde manchmal sogar fertig gemacht auf der Bühne. Er ist dann runter von der Bühne und war so, fuck, Alter, das war nicht gut heute, shit, ich muss das verändern. Oh, und dann siehst du auch die Gespräche mit anderen Comedians danach, die so, ja, ich muss diese Nummer auch noch umschreiben. Und viele denken immer so, ja, in den USA, die Comedians sind so. Nee, Digga, die machen genau das gleiche System. Es ist genau der gleiche Stil. Nur für uns ist es halt einfach nur eins, wir wollen unterhalten. Und deswegen spielen wir Nummern, die wir auf jeden Fall geil können und wo wir wissen, das zündet an dem Abend, weil es geht um den Abend und nicht darum, ich muss jetzt meine neuesten Sachen spielen oder ich schreibe jetzt was ganz Neues. Das ist immer gefährlich, so etwas zu machen, ganz neue Sachen, weil du weißt nicht, du hast selber die Performance nicht drin, aber du weißt auch nicht, ob die Gags zünden, weil es geht auch zum Beispiel, es ist nur ein Wort, was du vielleicht abändern musst, damit es lustig wird. Aber
das ist ein Wort.
Ein Wort, ja, es ist ein Wort, was das Ganze auch nicht lustig machen kann. Das ist wie bei einem Witz. Ihr kennt das ja. Einer erzählt euch einen Witz und sagt so, hey, kennst du den Witz? Das ist der und der und der. Und dann so, ah, shit, ich hab den falsch erzählt. Ah, fuck. Ja, warum? Weil dieser Mechanismus funktioniert nur so, wenn du den Witz so und so und so erzählst. Anders funktioniert der Witz nicht. Ganz einfach.
Genau, so ist es. Und deswegen ist eine Comedy-Nummer wie guter Wein. Das klingt jetzt bescheuert, aber die reift halt. Das ist was reifen muss.
Ja,
das gehst absolut. Du nicht hin und machst es mal eben. Also, weißt du, dann schreiben Leute so, ja, hier, Felix Lobrecht, der macht das und das. Und dann denke ich so, Leute, ich kenne Felix schon sehr lange so und ich mag den. Der macht einen sehr guten Job auf der Bühne. Aber auch Felix Lobrecht macht den Job genauso wie wir. Ihr könnt davon ausgehen, dass der sich die Sachen auch nicht auf der Bühne gerade ausgedacht hat, sondern auch er geht hin, schaut, was wird besser, was ändere ich noch, wie ändere ich den Blick, bla. Das ist ein Prozess. Und diese Arroganz von Leuten, die zu Hause am Keyboard sitzen, man muss mit jedem Feedback leben, weißt du, ich muss damit leben, wenn Leute schreiben, du bist mega genial, wir lieben dich, super geil, dann freue ich mich ja drüber. Dementsprechend muss ich auch damit leben, wenn Leute sagen, wir finden dich total scheiße und das, was du machst, ist totaler Rotz.
Absolut.
Aber besonders bei so Auftritten, also man muss mit beiden Seiten der Medaille leben in unserem Job. Aber diese Arroganz hinzugehen und zu sagen, bla bla bla, warum macht ihr das so und so? Genau wie du es gerade sagtest, ein Wort macht manchmal den Unterschied zwischen einem richtig geilen Witz, einem richtig geilen Nummer und einem totalen Stinker. Und du kannst überhaupt nicht sagen, woran das liegt.
Ja, aber man muss auch hier ganz klar sagen, es geht hier nicht um Leute, die dann sagen, ich fand das nicht lustig, weil das ist hier gutes Recht. Ich finde manche Sachen manchmal auch überhaupt nicht lustig. Und wenn jemand sagt, na, ich fand das jetzt nicht lustig, was der gemacht hat, dann ist es für mich auch nicht schlimm. Also dann sage ich auch, ja, okay. Also weil manchmal erzählt mir jemand einen Witz und ich lache auch nicht. Oder ich gucke einen Film, wo andere sagen, der ist voll lustig und ich fand den jetzt nicht so lustig. Das ist auch vollkommen legitim. Aber das, worauf du hinaus willst, geht ja darum, dass man, es geht ja um diesen Punkt, wenn man sagt, ey, der spielt die gleiche Nummer wie damals oder der hat die Nummer schon mal woanders gespielt. Aber wie gesagt, das ist ja beim Fußball genauso. Ey, diese Typen trainieren, also Fußballer trainieren manchmal zweimal am Tag, Basti. Hast du das gewusst?
Ja, klar.
Zweimal am Tag, Digga. Die haben einen Trainingsumfang.
Die machen nichts anderes.
Die haben einen Trainingsumfang, das ist abnormal. Das ist echt abnormal. Von morgens bis abends. Dann haben die, klar haben die ihre Masseure und alles Mögliche. Ja, aber das brauchst du halt. Digga, wenn ich einmal ins Fitnessstudio gehe, ich habe 2 Tage Muskelkater, kann nicht mehr atmen. Ja, und die machen so ein Trainingspensum, haben die halt 10-mal die Woche. Ja, Ausdauertraining, Koordinationstraining, Konditionstraining, die ganzen Technikschulungen, die dann machen, Zuspiele, Standardsituationen und. Und dann musst du übrigens auch noch gut aussehen. Verstehst du? Du kannst ja jetzt nicht aussehen wie ein Gesichtselfmeter, weißt, als wäre dir gerade ein LKW beim Einparken übers Gesicht gefahren. Du musst ja auch gut aussehen, gut rüberkommen und das ist auch sehr wichtig. Und du hast halt natürlich auch den krassen Druck, Alter. Beim Fußball finde ich es ganz schlimm, wie die dann manchmal fertig gemacht werden. Das war ein Scheißspiel, dann du und dann wirst du beleidigt nach dem Spiel. Die Fans warten draußen, beschmeißen dein Auto mit irgendwas. Das ist so hart.
Ja, aber das, genau, das ist einer der Gründe, was ich immer nicht verstehe. Die Fans beschweren sich darüber, dass die nur noch Söldner sind, die Fußballer, ne? Dass die ihren Verein nicht mehr lieben, ne? Dass die nicht mehr, so wie früher Uwe Seeler hat irgendwann in den 60er Jahren, war ein ganz bekannter Fußballer vom HSV, der hat mal einen Vertrag über 1 Million Mark aus England abgelehnt. Was damals eine unvorstellbare Summe war. Das war das, was Ronaldo heute für einen Verein kriegt, ne? Und ja. Er hat in seinem Verein beim Hamburger SV in der Woche 1000 Mark oder so gekriegt. Mach mal den Vergleich, ne? 4000 Mark oder 1 Million. Und er hat gesagt, ich liebe den HSV so sehr, ich bleibe hier, ne? Ja. Und der ist bis heute ist eine Ikone des HSV. Alle lieben Uwe Seeler. Und dann sagen die Leute, auf der einen Seite Respekt, so, ne? Der Typ hat Unglaubliches geleistet, war ein mega Fußballer, ist jetzt ein älterer Mann, aber immer noch einfach ein cooler Typ. Und dann sagen die, ja, warum sind die Fußballer denn heute nicht mehr so? Ja, ich kann euch sagen, warum die Fußballer unter anderem heute nicht mehr so sind. Weil wenn die 3 Spiele scheiße spielen, steht ihr da und schmeißt den Bierdosen ins Gesicht. In einer Woche sind die Helden und die Größten und Messi und wir lieben dich. Aber wenn der den Verein wechselt oder keine Ahnung, wenn er eine Saison scheiße spielt, dann ist er auf einmal der Allerletzte. Das ist nicht nur so, dass die Fußballer Söldner sind, sondern die Fans sind es ja im weitesten Sinne auch. Weißt du, und in unserer Branche ist es noch ein bisschen großzügiger so. Wenn jemand ein Fan von dir ist, wenn jemand mag, was du machst, habe ich oft das Gefühl, ich habe so ein paar richtige Kernfans, Leute, die immer wieder zu meinen Shows kommen. Die sind auch an meiner Seite, wenn ich mal einen Abend nicht cool spiele oder wenn mal eine Show nicht lief oder keine Ahnung, wenn eine Fernsehsendung mal nicht so ist, wie eine Fernsehsendung halt sein soll, lustig, dann schreiben die, hey, das ist nicht so cool, aber ich liebe trotzdem dein Zeug. Und das ist... das finde ich, das macht unseren Job ein bisschen vergebender als das, was zum Beispiel Profifußballer erleben müssen. Deswegen habe ich auch mehr Verständnis für die. Und die sind halt auch oft bei Fußballern mega jung. Weißt du, wir beide, wir sind verheiratet, wir haben schon einiges erlebt im Leben, so, ne? Aber wenn du irgendwie 20 bist, so Erling Haaland-mäßig, ist doch klar, dass du da, weiß ich nicht, mit deinem Privatjet durch die Gegend fliegst und irgendwelche Models wegknallst und deine Rolex am Start hast und so. Weil die wissen ganz genau, es kann halt auch alles ganz schnell vorbei sein. Da muss nur eine Saison scheiße laufen, dann ist alles vorbei. Sofort.
Ja. Ja, und so wie du sagst, also klar, als Fußballer wünschst du dir halt auch, wenn ein Spiel scheiße war oder auch wenn 10 Spiele nacheinander scheiße sind, dass die Fans trotzdem jubeln und sagen, hey, wir lieben euch, wir stehen hinter euch, egal was passiert. Wir sind, keine Ahnung, wir sind VfB Stuttgart zum Beispiel. Wir stehen hinter euch. Dann hast du natürlich eine ganz andere Bindung an den Verein, wie wenn du dann halt ausgebuht wirst.
Ja, klar.
Oder fertig gemacht wirst, ist es klar. Das war bei mir zum Beispiel auch bei der COSA-Show so. Also als ich damit angefangen habe, das war für mich eine ganz neue Welt, ganz neue Form von Unterhaltung. Immenser Arbeitsaufwand, krasser Druck. Und da haben mir auch viele geschrieben, aber das hat mir so gut getan, weil die haben gemeint, hey Özcan, ehrlich Bruder, ich fand's nicht gut, wie das heute war. Man hat gemerkt, du fühlst dich nicht wohl, aber ich kenne dich Und ich weiß, dass es eine Reise wird, aber bei den paar Folgen brauchst du wahrscheinlich noch, dann wird es funktionieren. Und dann habe ich mir gedacht, so geil. Also, verstehst du, es hat mir voll gut getan, obwohl natürlich eine Kritik drin war. Und das hieß, es war nicht gut, weil ich selber ja weiß, was gut ist und was nicht gut ist, wenn ich was mache. Aber da habe ich mir gedacht, ja, Mann, danke, Alter. Also, dass du trotzdem so hinter mir stehst.
Ja, ist so ein ehrliches, freundliches Feedback. Ja. Damit kann man doch umgehen, so, weißt du. Aber dir dann zu schreiben, so, du bist der Allerschlechteste und fick dich, das ist halt kein Feedback. Das ist einfach nur verletzend am Ende, weil du hast dir ja auch, wenn irgendwas nicht so läuft, ja Mühe damit gegeben.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden weißt du, was wir auch noch für Feedback von den Fans bekommen haben? Das wollte ich dir einmal ganz kurz erzählen. Das hat Sprünki, danke Sprünki, uns zusammengestellt.
Oh, stimmt. Ja, das habe ich ja ganz vergessen.
Jetzt zum Abschluss der Folge wird es richtig ekelhaft. Also Triggerwarnung für alle, die jetzt nicht kotzen wollen. Wir haben letzte Woche gefragt, was sind die ekelhaftesten Sachen, die ihr zusammen esst?
Ja, Mann, weil wir hatten ja letztes Mal das Thema bei uns selber, dass ich Eistee mit Smacks gegessen habe und du rohe Fischstäbchen.
Ja.
Genau. Und
also nicht gerne, sondern wir haben sie gegessen, weil wir besoffen waren oder nichts anderes mehr hatten. Also das klingt jetzt so, als hätten wir das gerne gegessen. So war es nicht.
Okay, sollen wir mal, willst du mal lass eine mal vorlesen?
Lass uns vorlesen, abwechseln einfach. Fängst bei dir an mit Simon?
Ja. Mit Robin meinst du. Bei mir ist kein Simon. Achso, doch, Simon, der, ja, hier.
Simon ist der genau. Dann lass uns abwechselnd vorlesen. Simon, ich
genau, Simon. Vor. Okay.
Ich esse gerne Toastbrot mit Nutella drauf, SZ-Schnitten, darauf Käse und dann Marmelade. Was auch gut schmeckt, ist Toastbrot mit Joghurt und Salami. Käse und Marmelade. Simon, du bist ein abstoßendes Schwein. Ich will das jetzt schon mal vorweg schicken. Wie ekelhaft. Joghurt und Salami, Simon. Mach jetzt sofort den Podcast aus und hau dir mal selber in die Fresse. Das ist ja ekelhaft.
Digga, jetzt warte mal. Lars, guck mal, der Lars hat geschrieben, habe eine doch recht seltsame Vorliebe gehabt, bis ich beschlossen habe, kein Schwein mehr zu essen. Aber bis dahin habe ich es geliebt, Rosinenschnitten mit Fleischsalat zu essen.
Oh Gott.
Alle in meinem Umfeld sind würgend weggegangen, aber es war mir egal. Liebe Grüße aus dem Norden bei Hamburg. Geil, Alter.
Robin,
Rosinenschnitten mit Fleischsalat.
Das ist schon richtig widerlich. Robin, die komischste Essgewohnheit hat tatsächlich meine Freundin. Sie isst Rosinenbrötchen mit Leberwurst. Das ist auch nicht geil.
Das ist echt ekelhaft, Alter.
Okay. Du hast den nächsten.
Okay, Thomas. Bei McDonald's Erdbeermilchshake und Chicken Nuggets. Alter, Alter. Die Nuggets in den Milchshake dippen und genießen. Abgesehen davon meine ich, jetzt guck mal das, oh mein Gott. Abgesehen davon meine ich, dass man bei so einem Fastfood-Franchising alle Speisen in einen Mixer schmeißen könnte und es würde trotzdem noch irgendwie gut schmecken. Thomas, auf gar keinen Fall, Alter. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Digga, du kannst doch keine Chicken McNuggets in Erdbeermilchshake dippen.
Das nächste ist auch nicht schön. Salami-Nutella ist eine geniale Kombi. Ich habe, sagt Cedric, ich habe früher immer die Gelbwurst am Stück geholt. Ich habe keine Ahnung, was Gelbwurst ist. Ich meine, ich vermute Fleischwurst mit dieser orangenen Pelle. Habe sie dann mit einem Löffel ausgehöhlt, eine Scheibe Käse reingerollt, mit reingepackt und dann in den Kern Nutella reinlaufen lassen. Komplett am Stück die 1000 Kalorien gesnackt und es war perfekt. Cedric, du bist abstoßend. Das ist ekelhaft. Du hast die Verpackung von der Fleischwurst mit Käse gefressen und dann Nutella reinlaufen lassen. Alter, du bist, es ist einfach.
Digga, ich bin gerade, oh mein Gott, jetzt zieh dir das mal rein. Ein Glas voll Kokosmehl. Die isst einfach Kokosmehl. Das
wie
esse ich fast jeden Abend.
Warum das denn?
Mehl, Morok, das ist wie Sand, Basti. So richtig so. Und dann isst die auch Mandel- oder Sojamehl als Highlight manchmal. Oh mein Gott. Und dann schreibt sie...
Kann es sein, dass du ein Wurm bist oder so? Eine Made oder so? Welcher Mensch frisst denn Mehl?
Jetzt aber,
also warum?
Aber guck mal, was sie macht. Oder sie tut Kinderriegel in die Mikrowelle, um es heiß zu machen, also ohne die Verpackung, Leute, weil da ist Alufolie drin, bitte vorsichtig sein, bis dass es heiß wird und danach, bis es wieder hart wird. Glaub mir, ganz neue Experience und mit einer kleinen Prise Salz. Ciao. Boah, Liz, das ist wirklich ciao. Das ist richtig ciao, Alter. Oh mein Gott. Fuck. Daniel, hast du hier noch?
Ja, wir haben vom letzten Weihnachtsruhig.
Ihr geht, Alter.
Im Rahmen des letzten Weihnachtsfrühstücks im Büro habe ich festgestellt, dass die Kombination von Spekulatius und Schweinemett mit einer Prise Salz gut schmeckt.
Boah.
Für dich, es funktioniert auch mit Rinderhack. Özcan.
Boah, Digga. Boah. Oh Daniel, ich bin inzwischen Vegetarier. Nein, auch nicht mit Rinderhack, Bruder. Danke dir.
Okay, jetzt kommen noch zwei richtig harte. Haltet euch fest, die beiden kommen noch, dann sind wir durch. Aber das ist
Tiana, mehr das habe ich noch gar nicht lesen. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gelesen, Tiana.
Ja, lies mal.
Ich liebe kalte Würstchen aus dem Glas und ich tauche die Würstchen immer in das Wurstwasser ein, bevor ich einen Bissen nehme. Mein Freund, Moslem, guckt mich immer verstört an. Wenn ich nach einer Partynacht mit meinem Schweinewürstchenglas neben ihm im Bett sitze und snacke. Mit Schweinewasser. Das ist richtig mit Schweinewasser.
Einfach so richtig schönes Schweinewasser. Einfach zum Wegdippen. Lecker. Ich
du weißt ja, dass dieses Wasser von diesem Würstchen, das ist ja Schweinewasser. Okay?
Ja, Schweinewasser, genau.
Wenn du jetzt zum Beispiel in eine Sprühflasche reinmachst und damit auf einen Moslem spritzt, dann schmilzt der. Hast du das gewusst? Scheiße, Alter.
Also theoretisch ist es wie bei Vampiren mit Weihwasser. Also wenn genau. Ich dich jetzt nächstes Mal, wenn ich dich killen will, kippe ich einfach Wurstwasser auf dich.
Genau. Sprühen. Das muss vaporized sein, Bruder.
Vaporized.
Vaporisiert, ja.
Okay.
Nee, das ist ja nicht vaporisiert. Nee, wie heißt das?
Vaporisiert. Sprühnebel. Also Wurstwasser, genau. Sprühnebel ist der Toast. Okay. Dann schließen wir die heutige Folge und verabschieden uns jetzt mit dem wirklich, finde ich, wirklich eigentlich das Widerlichste. Also ich würde sagen, das kickt alles. Spekulatius mit Schweinemett und Salz finde ich schon halt. Aber das nächste hat uns Sai geschickt. Nicht ich, sondern meine Frau. Und ich würde dir jetzt, Sai, ich kenne deine Frau nicht. Aber du sollst jetzt zum Kleiderschrank gehen. Geh zum Kleiderschrank, Bruder. Tu einfach die Sachen da rein. Nimm einfach ein paar Hemden. Nimm deine Playstation. Und geh einfach. Sag einfach nichts. Verlass einfach das Haus, Bruder. Die Frau, die das ist, die ist nicht normal. So, meine Frau isst gerne Milchreis warm. Mit kalter Fleischwurst,
Digga.
Stücken.
Digga.
Und dann getoppt mit Zimt und Zucker. Oh Gott.
Digga, das ist so ekelhaft. Das ist
Oh Gott.
Boah, Alter.
Was ist mit deiner Frau nicht okay, Bruder? Was ist einfach, ich meine, die ist bestimmt ein nettes Mädchen. Bestimmt haben wir eine schöne Zeit zusammen. Aber eine Frau, die Milchreis mit Zimt und Fleischwurst frisst,
irgendwas ist
nicht cool. Irgendwas stimmt mit dem nicht.
Ich würde gleich scheiden lassen und den Handyvertrag würde ich auch kündigen. Ich weiß nicht warum, aber
ja,
das ist so schlimm, das ist nicht nur bei Scheidung und Trennung, sondern das ist so schlimm, dass es so darüber hinausgeht. Du musst noch was anderes kündigen und beenden. Weil das sonst erreichst du das Level nicht, wie krank das ist. Boah, shit,
das ist auf jeden Fall richtig krank. Vielen Dank, dass ihr bei der heutigen Folge Bratwurst und Baklava dabei wart. Das war wieder wunderschön mit euch. Es war ein bisschen Backstage-Bericht aus unserem Leben, aber auch das dazu gehört dazu. Wir wollen uns mal bei euch bedanken, weil wir halten uns im Moment immer noch, die Sommerpause ist vorbei, in den Top 20 der deutschen Podcast-Charts. Das ist Podcast-Charts, ist mir scheißegal. Wir sind einfach Top 20. Bruder, das ist so hart, ey. Es gibt 36.000 Podcasts. Wir sind mit unserem Fleischwurst-Milchreis-Fressen auf Platz irgendwie 16, 15. Ihr seid die Allerkränksten. Wir lieben euch. Wir danken euch für die tausenden Zuschriften, die ihr uns jede Woche schickt. Ihr fragt mich ganz oft, ob das wahr ist. Ja, Özcan Kosa ist wirklich so klein, dass ich ihn in einem Rollkoffer bei mir habe, immer. Du bist immer in so einem kleinen Rollkoffer. Ich habe dir da Luftlöcher reingemacht. Dann ist draußen an dem Rollkoffer dran. Das ist auch eine Frage, wie du überhaupt in dem Rollkoffer leben kannst. Da ist eine ganz kleine Toilette drin. Und ich habe so ein Getränkeding, was man bei Meerschweinchen an den Käfig macht. Habe ich draußen an dem Koffer dran. Und einmal am Tag gehst du dann da dran und nippelst so dran. Da ist aber Ayran drin, ne? Damit du auch deine Versorgung mit Mineralien hast. Das ist wichtig.
Ja, ich bin wirklich in diesem Rollkoffer. Wir lieben euch.
Habt noch einen schönen Tag. Ihr seid geküsst. Schönen Mittwoch euch. Bis bald.
Und nochmal für euch die Info, Leute. Wir sind ab jetzt wieder mittwochs on air bei 1 live um 23 Uhr, weil viele LKW-Fahrer haben sich beschwert, die haben gemeint, hey, wenn ich jetzt nachts auf der Autobahn rumfahre, es kommt kein Bratwurst und Baklava. Und der Dachverband der LKW-Fahrer Deutschland, Österreich und Schweiz e.V. hat sich auch nochmal gemeldet. Und die haben gestreikt und haben auch protestiert vor dem 1 live Gebäude. Basti, du warst ja auch dort vor Ort. Und es war einfach schrecklich.
Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, dann Bratwurst und Baklava wieder um 11 Uhr abends auf 1 live. Könnt ihr es hören, wenn ihr neu am LKW sitzt und ihr gleich irgendwo anhaltet und euch noch eine Beefy holt, dann könnt ihr die Kleinen in euren Händen einfach so wegknuspern und könnt dabei richtig schön Bratwurst und Baklava hören. Viel Spaß.
Und nochmal ein kleiner Tipp, Travel Pussy. Richtig gut.
Oh Gott. Ja, ein kleiner Tipp.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.